Willkommen zu Recenter Case am 11.12.2023. Mein Name ist Alexander Benisch und das Schwerpunktthema heute ist der tatsächliche Antikommunismus. Wir hatten die englische Sendung am Wochenende mit Jeff Nyquist, finden das Ganze auf kandorintel.com und auf recenter.com als Video und das englische Transkript. Jeff Nyquist beherrscht tatsächlich den richtigen Antikommunismus und der tatsächliche Antikommunismus ist in so einer Art Koma seit 1991. Ja, das heißt, eigentlich dachten wir alle, wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Ja, und man dachte, man kann sich da jetzt entspannen und so. Und das war eben ein gravierender Irrtum. Also die Russen und die Chinesen, die hängen sowieso seit ewigen Zeiten sehr nah aneinander dran. Agieren koordiniert und machen dann eben ihre Informationsstrategie. Ja, das heißt, das, was man dann über Jahre hinweg da aufgebaut hatte, hier von Seiten des Ostblocks, das kann man jetzt halt eben dann wieder und wieder verwenden. Also wenn was passiert wie der Überfall auf die Ukraine, dann werden dann Narrative präsentiert, die dann aufbauen auf den Propaganda-Operationen der letzten 30 Jahre. Super gefährlich. Ja? Die meisten Leute sind halt überhaupt nie richtig jetzt, also vor allem die Jüngeren so unter 30, unter 40, die sind nie wirklich in Berührung gekommen mit richtigem Antikommunismus. Ja, also wenn du halt geboren bist, so ab 1991 oder wenn du halt in den, oder wenn du halt 1991 irgendwie noch ein Kind warst, ja, dann hast du dich vielleicht nie berührt mit richtigem Antikommunismus. Ja, du kennst das gar nicht. Ja, also strikt antirussisch, strikt antichinesisch, ja. Und wenn die Leute dann so irgendwie sich dann mal doch berühren mit Antikommunismus, dann halten sie das für komisch, für so ein Relikt, denken sich dann, was soll das sein? Ist das irgendwie so eine alte Nostalgie irgendwie? Träumen da Leute oder trauern dem Kalten Krieg irgendwie noch nach? Ja? Soweit ist es tatsächlich gekommen. Und richtiger Antikommunismus heißt jetzt nicht einfach nur rechts sein oder ultrarechts oder irgend sowas in der Art. Die Welt und wie die Menschen sind und die Imperien sind, das ist keine zweidimensionale Linie von links nach rechts und so, sondern das ist halt dreidimensional. Das ist sogar multidimensional. Ja, das heißt, der Ostblock kann mit verschiedenartiger Tarnung auftreten. Das muss jetzt nicht nur eine klassische linke Tarnung sein. Ja, das heißt, Russland bedient ja immer noch weltweit hier die Kommunisten. Sondern das kann auch eine Mainstream-Tarnung sein. Hier bei uns wurde der Mainstream natürlich dann infiziert von den Russen weiterhin. Und das kann auch eine rechte Tarnung sein. Ja, also es reicht halt nicht nur irgendwie sich aufzuregen über Woke, über halt offen auftretende Linke und so, sondern da musst du schon wirklich viel, viel besser sein. Ansonsten hast du da keine Chance. Also sobald irgendwie der Ostblock, ja, die richtigen Kommunisten, falls die da mal auftreten mit einer rechten Tarnung, dann kapieren hier das viele Leute eben gar nicht mehr. Also, dachte man hier, 1991 ist die UdSSR kollabiert, aber was eigentlich so richtig kollabiert ist, ist der Antikommunismus, der liegt seitdem in einem Koma. Also, wir haben da über eine Generation eigentlich an Leuten verloren. Ja, also 30 Jahre, da wurde das versäumt, ja, und jetzt haben wir halt eben dann den Salat. Die Russen waren die ganze Zeit aktiv mit ihren Operationen. Ja, das heißt, die russische Propaganda behandelte ja zum Beispiel dann 9/11 und den Krieg gegen den islamischen Terror, behandelte das genauso wie damals die Vietnam-Situation. Also dass man halt direkt oder indirekt, dass man halt immer sagt, naja, Russland sei der bessere Anführer für die Welt. Und Jeff Nyquist kennt ja sowieso Gott und die Welt, das heißt, er hat unglaublich viele Kontakte und da gibt es eben einen Haufen Konservative in Amerika, in Brasilien, in Finnland, in verschiedensten Ländern. Konservative, auch Leute mit richtig Einfluss und die wollen eben wieder richtigen Antikommunismus. Ja, und wollen das halt zu einem größeren Ding machen. Das heißt, es sind halt so alteingesessene Kreise oftmals und so und die machen sich halt, diese Konservativen machen sich halt richtig krass Sorgen wegen den Russen vor allem. Ja, und dass halt Russland eben doch super stark zusammenhängt mit den Chinesen. Also da warnte auch Jeff Nyquist seit ewigen Zeiten davor. Wir haben immer davor gewarnt, ja, wir haben sehr viel gemacht zum Thema Russland, auch wenn es halt eben unpopulär war, nicht trendy. Und jetzt kommen halt mehr und mehr Konservative auf den Trichter, okay, jemand wie Nyquist hatte total recht. Er war jetzt in der Vergangenheit natürlich dann, also Nyquist war jetzt auch nicht super populär, wie jetzt, also das war jetzt nie und nimmer vergleichbar mit diesen Trends, so dieses neurechte, komische MAGA-Ding. Oder was wir halt jetzt sehen, Tucker Carlson, Jones und so, wir haben letztens auch darüber berichtet, haben auch vorgestern bei der Aufnahme darüber gesprochen. Ja, gibt es noch mehr solche Figuren, super seltsame Gestalten, austauschbar, pro-russisch, ganz, ganz gefährlich. Und da hast du wirklich so einen Bruch bei den Amerikanern, vor allem bei den Konservativen. Also die einen sind halt so auf diesem MAGA-Trip, Russland-Trip, ja, und die anderen sind einfach klassische Antikommunisten. Also da passieren gerade Dinge, ja, da werden gerade so Projekte entworfen, zusammengestellt und so, und um halt das, ja, richtigen Antikommunismus zu einem großen Ding zu machen wieder und da mal richtig auf die Tube zu drücken. Ich habe das auch angesprochen jetzt am Wochenende, also hauptsächlich gegenüber einem amerikanischen Publikum, ja, wir haben ja jetzt immer mehr Zugriffe hier, Kando Intel, die Webseite, unser englischer Twitter-Account, englischer YouTube-Account, also wir verdoppeln uns da ungefähr alle zwei Wochen. Und ich spreche also zu einem hauptsächlich amerikanischen Publikum, aber auch jetzt Konservative in Brasilien, Finnland und alles Mögliche. Und sage denen halt, überlegt euch mal, was passiert, wenn die Ukraine fällt. Ja, dann ist Polen als nächstes dran und dann ist halt irgendwann Deutschland als nächstes dran. Und dann besitzen die Russen halt uns, ja, unsere Leute, die Ingenieure, die Industrie und so, und dadurch wird halt Russland im Verbund mit China zu einem ganz, ganz gewaltigen Gegner, einem sehr gruseligen Gegner für die USA. Ja, das wird halt momentan immer so dahingesagt, auch von Carlson oder jetzt von der eine Sohn von Trump hier auf Twitter, lassen wir die Ukraine im Stich, bleibe. Und das sei irgendwie toll und konservativ und das würde amerikanische Interessen fördern. Whoopsie Daisy. Ja, ich sprach auch hier in der Sendung über den Maulwurf oder den vermuteten Maulwurf hier im deutschen Auslandsgeheimdienst BND. Da fängt ja jetzt der Prozess an, hier Mitte Dezember. Anscheinend eine Riesennummer gewesen. Also dem wird jetzt nicht nur vorgeworfen, dass er alles Mögliche verkauft hat an die Russen, ja, was jetzt Deutschland gefährdet, sondern da wurden auch Sachen gefährdet, also amerikanische Operationen und amerikanische Methoden, wie man halt bei den Russen an Informationen gelangt. Es waren wahrscheinlich auch die Amerikaner, die aufmerksam wurden auf diesen Maulwurf und jetzt haben wir halt eben den Salat. Also wenn in Deutschland hier ein Sicherheitsproblem ist, dann haben die Amerikaner auch ein Problem, dann wenn die Amerikaner ein Problem haben, haben wir auch ein Problem. Ja, das ist einfach so. Es gibt halt eben da, gibt dann Leute mit Einfluss, die sind große Fans jetzt geworden von unserer gemeinsamen Show. Ja, die heißt Friends and Enemies, findet man bei uns auf dem YouTube, englischen YouTube-Kanal und auf kandorintel.com. Friends and Enemies. Also es ergänzt sich halt super, ne? Was Jeff Nyquist und ich und so und die Leute geben uns sehr, sehr positives Feedback. Das heißt, wir haben halt einfach eine gute Dynamik und wir können halt eben dann auch verschiedene Aspekte beleuchten und springen von einem Thema oder gehen dann über zum nächsten oder wir reden über den Zeitraum oder jenen Aspekt. Das funktioniert super und die Leute mögen auch eben diese internationale Perspektive, also auch diese deutsche Perspektive. Also, und ich habe mir jetzt hier das Transkript hier mal vorgenommen, hier, von dieser Nyquist-Show zum Thema richtiger Antikommunismus. Also manchmal mache ich ja so eine vertonte Fassung von dieser englischen Sendung und poste das hier auf Deutsch. Das kostet natürlich dann wieder Zeit, ja. Das heißt dann, Übersetzungen halt erstmal elektronisch anfertigen lassen, danach korrigieren, yada yada, einsprechen, editieren, posten. Geht jetzt einfach schneller, ist auch für das Publikum, denke ich, jetzt einfach hier schneller, wenn ich über dieses Transkript hier halt eben dann drüber gehe. Also, besuchen Sie unseren englischen YouTube-Kanal, abonnieren Sie den, kommentieren sie, liken und einfach auch die Sachen verbreiten auf Social Media. Was ich jetzt auch immer mehr mache, ist einfach, dass ich die kürzeren Videos, so 20 Minuten, 30 Minuten auf Englisch, dass ich die poste auf dem englischen Twitter. Gibt es ja auch die Videofunktion und das kommt auch sehr, sehr gut an. Und da können wir eben halt also einzelne separate Videos posten oder eben Ausschnitte aus der Sendung mit Nyquist. Also, das heißt, am Anfang spricht hier Jeff Nyquist nochmal kurz über das Buch New Lies for Old von Anatoly Golitsyn. Ja, das war eben dieser KGB-Überläufer, ist 1961 rübergekommen und spricht halt eben dann über die Langzeitpläne von den Kommunisten, also spezifisch jetzt halt natürlich die Russen und die Chinesen. Und es war so schwer in den letzten 30 Jahren oder über 30 Jahren, so schwer, Leute davon zu überzeugen, was für ein Problem das ist. Und ich habe ja vor einer Weile, habe ich Golitsyns Buch ja nochmal durchbehandelt und der geht noch gar nicht weit genug, ja, wie jetzt halt Russland und China zusammenhängen. Also das ist noch die softere Variante. Und du musst erstmal Leute davon überzeugen, dass das überhaupt real ist, dass es das ein Problem ist. Gab es viel Lobbyarbeit von Nyquist und anderen und jetzt wird das halt eben so das nächste größere Ding. Und er spricht halt hier dann über politwissenschaftliche Analysen. Da konnte man eben so eine Art Skala entwerfen, also wie konservativ oder wie links sind jetzt einzelne Politiker und wie sind jetzt die Fraktionen? Ja? Wie verändert sich das im Laufe der Zeit? Und man sah halt eben einen deutlichen Wandel nach links, beziehungsweise halt eben dann auch pro Ostblock. Man konnte eben dann feststellen, wie das sich halt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eben verschoben hat. Also wenn du jetzt halt eben dann heute so denkst, ja, in Amerika, ich bin irgendwie in der Mitte, du bist eigentlich schon super, super links. Oder wenn man heute denkt, ich bin konservativ, dann wärst du früher halt bestenfalls so als Mitte hier gezählt worden. Und dann spreche ich halt eben darüber, Kollaps hier des Antikommunismus nach 1991, also des richtigen Antikommunismus, das liegt seitdem in einem Koma, wir haben da über eine ganze Generation verloren, das heißt, die Leute kamen damit nie richtig in Kontakt. Wenn sie mal in Kontakt kommen mit richtigem Antikommunismus, dann denken sie, das ist ein Relikt. Ja, was wollen diese alten Typen da mit ihrem Gedöns und ja, irgendwie unter jedem Bett sein Kommunist und so. Ja, und jetzt merkt man halt, James Jesus Angleton hatte recht. Ja, überall Maulwürfe. Und da gab es so viele Informationsoperationen der Russen in den letzten 30 Jahren. Das ist wirklich der Hammer. Also die haben versucht, alles zu infiltrieren, auch diese Verschwörungsmedien etc. etc. Und wir hatten eben dann diese Kanzler, Gerhard Schröder, Pro-Ostblock, wir hatten Angela Merkel, wir hatten Olaf Scholz. Und das ist eben halt ein ziemliches Desaster. Ja, und viele Russen-Propagandisten haben ja sich immer aufgeregt hier über Merkel und so oder auch dann über Scholz, aber eigentlich sind diese beiden Kanzler ja super Pro-Ostblock gewesen. Dann spreche ich halt in der Sendung über diesen Maulwurf. Das war jetzt schon in den amerikanischen Medien. Also da gab es in den großen Zeitungen schon Artikel, dass da ein Riesenproblem entsteht. Hier durch diesen Maulwurf da, diesen vermuteten im BND. Nicht ein Problem für Deutschland, sondern für die USA. Ja, weil die Amerikaner, die haben ja nie so richtig viele menschliche Quellen gehabt bei den Russen. Diese hatten, wurden alle verraten und sind alle aufgeflogen und deswegen konzentrierte man sich auf die elektronische Spionage und die muss halt dann oftmals durch Deutschland durch, um halt nach Russland zu gelangen, ja, und wenn halt eben dann jetzt so ein Verräter da alles hier auffliegen ließ, ist das natürlich ein großes, großes Problem. Also gab es schon eine Spiegel-Story mit irgendwelchen Fotos von dem Maulwurf oder von dem Partner von dem Maulwurf, der geständig zu sein scheint und irgendwelche Details. Also ich glaube, es hieß, dass die Amerikaner sich einhacken konnten in das Chat-System von der Wagner-Gruppe und sowas. Und jetzt ist das halt aufgeflogen. Ich spreche dann über vergangene Maulwürfe im BND, also Gabriele Gast und Felfe und solche Leute. Das war ja auch ein Desaster. Also die Schadensberichte waren episch. Nicht nur vom BND, sondern auch von der CIA, weil ich glaube, der eine von diesen Maulwürfen ließ da irgendwie 100 amerikanische Agenten auffliegen oder Quellen auffliegen. Dann Ja, genau. Und dann spricht hier halt eben Nyquist über Gehlen. Ja, das ist im Zusammenhang mit dem BND. Gehlen hatte ja auch eben dann versucht, halt hier die Kommunisten auszuspionieren und Dings und Bums, und dann ist er damit halt immer krachend gescheitert, weil es gab einfach zu viele Maulwürfe und es gab dann so viele Probleme, die er nicht erkennen konnte. Ich erkläre dann noch, wie pro-westlich die Ukrainer eigentlich sind und dass sie halt einfach das wollen, was die. Dass die Ukrainer wollen, was die Westbürger eben haben, und das wäre natürlich ein Desaster, ja, wenn die Ukrainer hier erobert werden von den Russen. Und man sieht halt diese typischen kommunistischen Talking Points, diese Argumente, hier vor allem im Zusammenhang mit Tucker Carlson, war ja da der größte Moderator hier bei Fox News. Jetzt macht er da so einen eigenen Laden auf, war jetzt erstmal bei Twitter. Und Tucker Carlson und andere, auch der eine Sohn von Donald Trump, die sagen jetzt praktisch, man solle die Ukrainer im Stich lassen. Ja, das sei gut und konservativ und toll. Das würde die linke Weltverschwörung bekämpfen. So ein Argument, was man dann verwendet, ist, ja, gibt ja diese Korruption in der Ukraine. Und deswegen soll man denen irgendwie kein Geld schicken. Ich meine, genau das Argument wurde halt vor Jahrzehnten schon verwendet, um die Hilfslieferungen einzustellen an die chinesischen Nationalisten. Also da kämpfen die Nationalisten gegen die Kommunisten. Und eigentlich dachte man, ja, wenn die Amerikaner da genügend reinbuttern, ja, müssten sich ja die chinesischen Nationalisten durchsetzen. Aber dann wurde dann rumgeeiert und politische Scheindebatten geführt, und dann ja, stellte man irgendwann mehr oder minder die Waffenlieferungen und die Munitionslieferungen ein. Und was war das Ergebnis? Die totale Machtübernahme der Kommunisten. Ja, und hinterher war das erschreckend groß. Oh, wie konnte es dazu kommen? Who lost China? Wer ist verantwortlich? Und dann mussten irgendwelche Generäle antanzen vor Untersuchungsausschüssen oder halt Kongressausschüssen, Senatsausschüssen, und die sollten dann erklären, warum das jetzt so schiefgegangen ist. Und die haben gesagt, ja, wir durften ja nicht gewinnen. Da wurden die Waffenlieferungen eingestellt, und was sollen die nationalistischen Kämpfer dann auch noch groß machen? Was sollen die dann groß erreichen? Ja, da wurde geblabbert von wegen, ja, Korruption und Missmanagement und so. Und genau das wird jetzt eben da verwendet als Argument gegen die Ukraine. Ja, außerdem, ich hätte da jetzt noch ansprechen können, wie war das denn mit der amerikanischen Unabhängigkeit? Also eigentlich waren es ja 13 Kolonien von dem britischen Kolonialreich, ja, King George der Dritte. Ja, und dann hieß es, nee, die 13 Kolonien wollen jetzt unabhängig werden. So, aber alleine konnten diese Kolonien ja überhaupt nichts reißen. Also brauchte es halt eben dann Waffenlieferungen, Munitionslieferungen und anderes. Es brauchte halt eben diese Lieferungen von außen, und da half eben Frankreich, also noch das französische Königreich. Da hätten die Franzosen natürlich auch sagen können, nö, mach mal nicht, weil da gibt es ja viel Korruption da in Amerika. Gab so viele komische Leute da, die dann einfach nur in Amerika da in die eigene Tasche wirtschafteten. Also schon vor der Revolution, während der Revolution, nach der Revolution. Also die wollten dann keinen Cent hergeben für die Rebellen, sondern ja, wollten halt dann mehr Luxus und wollten sich halt besser positionieren mit Landbesitz und diesem und jenem. Ja, und war natürlich dann auch sehr schnell dann wieder bereit, mit den Briten zu kooperieren, wirtschaftlich und anderweitig. Ja, also da hätte man genauso gut sagen können, ja, gibt es Korruption und Verschwendung, also helfen wir denen nicht. Also nach der Logik, die jetzt da manche benutzen, Tucker Carlson und Trumps und Magerleute und so, ja, teils auch Elon Musk, also nach der Argumentation könnten die da irgendwie müssen die eigentlich ihre amerikanischen Flaggen abhängen, müssten halt britische Flaggen aufhängen und die Treue schwören an King Charles und rückwirkend an King George III. Es gibt natürlich auch positive Entwicklungen jetzt in der Hinsicht. Also in Argentinien mit Milei, dem neuen Staatschef, also der positionierte sich jetzt nochmal ganz klar. Milei positionierte sich jetzt ganz klar pro Ukraine und pro Israel. Gab es jetzt erstmal auch natürlich Gejubel bei den Magas und so und bei diesen Leuten. Also auch jetzt von den totalen Russenstussern hier erstmal so, juhu, ein Rechter hat gewonnen und Libertärer hat gewonnen in Argentinien, Milei, yay und so. Und jetzt positioniert sich Milei halt sehr deutlich pro Ukraine und pro Israel. Also, dann, was war als nächstes hier in dem Transkript? Ich weise darauf hin, Amerikaner müssen halt schnallen, was für eine Riesenbedrohung das für Amerika wird, wenn halt die Ukraine fällt, dann Polen fällt, dann Deutschland fällt und die Russen, den Russen gehört Deutschland. Ja, die haben dann die ganze Industrie und die Ingenieure und so. Ich erkläre nochmal so ein Beispiel hier, so ein anschauliches Beispiel. Also ich habe ja lange Zeit einen Ford Explorer gefahren. Also das Auto wurde designed in den USA, aber wichtige Teile kamen aus Deutschland, also vor allem der Motor. Die haben dann hier diese Ford oder diese Cologne Engine gebaut und brachten den Motor dann irgendwie nach Kentucky und verbauten das dann in diesen ganzen Explorern. Dann Bosch-Teile hier in dem Auto mit drin. Also das ist halt so eine deutsch-amerikanische Sache gewesen. Und wenn man jetzt eben da Rüstungsgüter auseinandergenommen hat, also russische Rüstungsgüter auseinandergenommen hat aus dem Ukraine-Krieg, dann fanden sich eben dann lauter Teile hier von Bosch und solchen Firmen, ja, in den russischen Fahrzeugen. Ja, Motorkontrollsteuersysteme und Einspritzsysteme und so. Also die Russen brauchen das dringend. Ja, dann heißt es, dann spreche ich halt eben über Olaf Scholz. Das ist nämlich auch so eine Sache, das ist den Amerikanern eigentlich gar nicht so richtig bekannt. Ja, hatten den Bericht auch schon auf Deutsch hier. Wir sind international, weiß das eigentlich fast keiner. Olaf Scholz war ja zeitweise verantwortlich für Hamburg. Das ist eine sehr rote Stadt, sehr viel SPD. Und das war halt eben dann so eine Zeit, da gab es halt eben diese Al-Qaida-Zelle in Hamburg, die sogenannte Hamburg Cell. Es war Mohammed Atta und das waren die anderen. Und die sind dann halt eben gegangen nach Amerika und dann passierte 9-11. Und das ist halt eben dann die große spannende Frage. Warum wurden die nicht erwischt oder halt hier in Deutschland, warum wurde da nicht besser ermittelt in Deutschland und was ist da wirklich vorgefallen? Also Hamburg ist ja sowieso ein Problem wegen dem Islamismus. Die Iraner sind in Hamburg, dann die Salafis in Hamburg und so. Und dann kamen diese Leute oder verschiedene solche Leute kamen dann nach Amerika und gingen an die Flugschulen. Und das FBI in den USA war an denen schon dran. Aber die besten Spuren wurden dann eben im FBI weitergeleitet, also vor allem weiter nach oben, aber man wurde da halt eben dann behindert. Also es gab dann keinen Durchsuchungsbefehl für den Laptop von dem einen und hier und da. Man gab das weiter nach oben, weil da oben wurden die besten Hinweise in einen Stapel reingesteckt mit 3000 anderen Hinweisen und man ließ dann zwei Beamte diesen Stapel bearbeiten. Und natürlich wurde das dann nichts. Und der dafür verantwortlich war, für diese Misere beim FBI, der war halt ganz stark verbandelt mit diesem Skull and Bones Netzwerk in Amerika. Das ist halt einfach im Kern ein altes britisches Netzwerk. Ja, und die Briten sind ja total infiltriert natürlich auch gewesen von den Russen und die Briten haben auch, also gerade über den Hochadel, Briten haben ein ganz, ganz eigenes, seltsames Verhältnis hier zu den Russen. Und es ist ja klar, es gab diese Maulwürfe in Amerika, diese Verräter, Robert Hansen beim FBI, Aldrich Ames, CIA und andere, und die zerstörten halt Geheimdienstarbeit und dann waren die halt nicht so, die Amerikaner hatten das dann nicht mehr so richtig auf dem Schirm, was ist im Ausland mit Al-Qaida, was ist im Inland hier mit Al-Qaida und das war, ja. Und dann gibt es eben noch weitere Maulwürfe, die bisher noch nicht entdeckt wurden. Da sucht ja auch Robert Baer danach, heißt ja Ex-CIA-Typ und andere suchen danach nach diesen Maulwürfen. Also das war eben dann schon so eine Art Inside-Help hier im Zusammenhang mit 9-11. Ja? Und dann hast du noch diese komischen Skull and Bones-Leute, die halt auch super verdächtig sind. Also das ist schon irgendwo Inside-Help natürlich. Als dann eben 9-11 passierte und dieser komische Krieg gegen den Terror passierte, das nutzten natürlich dann die Russen aus, propagandistisch, und haben das Ganze aufgezogen wie Vietnam. Ja, und Hauptsache gegen Amerika, so breit wie möglich gegen Amerika. Hauptsache, du kannst Russland promoten. Das wurde dann auch benutzt hier in Deutschland, unter anderem von der SPD. Ja, also nochmal, Olaf Scholz. Olaf Scholz und andere SPDler waren halt verantwortlich für Hamburg und diese Hamburger Zelle und so. Gab es da damals. Es passiert 9-11. Und dann heißt es hier von der SPD: Pfui Amerika, pfui Amerika. Deutschland soll sich halt wegbewegen von Amerika und Deutschland soll sich hinbewegen an Russland. Ja, da haben ja einige davon geträumt, dass da nochmal so Sachen hier passieren wie damals nach Vietnam, also diese prallvollen Uni-Hörsäle und alle rufen dann Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, irgendwie nieder mit dem Satan Amerika und so. Und das war ja damals ein Riesentrend. Und das wollte man eben wiederholen, endlos wiederholen, ja, also von der russischen Perspektive aus betrachtet. Und in der heutigen Zeit, da das diese Agitation ist halt nicht eben nur hier klassisch kommunistisch, sondern das funktioniert eben auch über den Mainstream oder halt eben dann über diese neurechte Bewegung. Also ich mache da nochmal ein separates Video, wahrscheinlich hier oder einen Ausschnitt hier für die Amerikaner hier über diese Olaf-Scholz-Nummer und die Hamburger Zelle. Genau, und dann erzählt halt eben Nyquist hier noch was Wichtiges dazu. Also es geht halt um diese extremistischen muslimischen Netzwerke im Zusammenhang mit den Russen. Also es wurde hier anscheinend vermutet, Mohammed Atta wurde ausgebildet in einem tschechoslowakischen Lager, Ausbildungslager, ja, Tschechoslowakei 1987, also in der kommunistischen Ära. Also da gab es auch so Überläufer oder also Quellen, die dann gesagt haben, was da eben passiert. Da gibt es halt hier noch so diesen Background. Wir sprechen halt über Vietnam. Ja, wir sprechen halt über diesen ganzen Agitprop, der dann passiert ist. Die Amerikaner hatten dann ihre eigenen Sprüche da, also die Linken so, ho ho, hey, LBJ, how many kids did you kill today und so. Dann geht es in der Sendung hier um Tucker Carlson und Alex Jones. Also ich war ja auch mal dreimal in der Sendung von Jones gewesen, also nicht als Jones moderiert hatte, sondern eben seine Leute wie Watson oder Dykes. Jeff Nyquist war hin und wieder auch mal ein Gast bei der Jones Show. Also er hat immer wieder versucht, halt seine Message halt eben zu pushen und zu sagen, hey, ihr müsst das mehr machen über die Russen. Ich kenne mich ja sowieso sehr gut aus mit den Verschwörungsmedien, habe meine eigene Studie gemacht über 200 Jahre an Verschwörungsmedien. Dementsprechend kenne ich mich auch sehr gut aus mit Alex Jones. Wenn ich da mal was so zu veröffentliche über Jones, dann fragen manchmal Leute in den Kommentaren, ja, aber warum bist du so negativ? Oder wie soll man das beurteilen? Oder kennst du dich da wirklich richtig aus? Ja, ich kenne mich da sehr, sehr gut aus. Also du darfst da jetzt nicht so oberflächlich drauf gucken und sagen, ja, aber Jones meckert ja gegen Klaus Schwab und den Great Reset und so und deswegen muss ja Jones irgendwie mit allem anderen recht haben und einer von den Guten sein. Also das heißt, das Interview kürzlich auf Twitter mit Tucker Carlson und Jones darf jetzt auch wieder zurück auf Twitter. Das Interview war ein Desaster. Also Jones war unglaublich schlecht vorbereitet. Er hatte sich zwar rasiert und hatte geduscht, aber das war es dann auch schon. Also keine richtige Struktur, totales Chaos. Der kann nicht richtig reden, keine richtige Conversation führen. Er ist einfach im Autopilot, ja, dieser Jones, und labert halt einfach irgendwas. Bla, Globalisten, bla, Israel, bla, Iran, bla, woke, bla, bla, bla. Und dann springt er da von einem Ding zum nächsten mit seinen komischen Allegorien. Also er vergleicht sich dann mit irgendeinem so Shrimp-Fisherman aus so einer historischen Flut in der oder also einem Unwetter da in Texas. Und dann im nächsten Satz geht es irgendwie darum, sein Onkel war bei involviert in Iran-Contra und so weiter und so weiter. Also halt total seltsames Gelaber. Also alle möglichen Leute könnten den Job machen von Jones oder den von Tucker, das ist nicht sonderlich schwer. Und haben Leute gefragt, ja, warum hast du nicht die Videoclips verwendet bei deinem Reaction-Video und spielst hier so einen Clip ab und machst dich darüber lustig und so. Das ging nicht für YouTube, weil Jones ist ja wahrscheinlich permanent hier gesperrt auf YouTube und wenn du halt solche Clips benutzt, wenn du Glück hast, ja, kriegst du da keinen Ärger mit YouTube, aber das ist halt einfach nicht so direkt gut moderiert unbedingt. Das heißt, da kriegst du manchmal einfach einen Strike von YouTube, ohne dass das wirklich Sinn macht. Und das ist uns schon mehrfach passiert. Und auch wenn man das dann anfechtet, das macht dann wirklich keinen Unterschied oftmals. Ja, und dann hast du halt eben den Strike, kannst du zwei Wochen lang nichts posten auf deinem YouTube. Und dann habe ich einfach ein Reaction-Video gemacht, jetzt ohne die Clips zu spielen. Ansonsten ist es natürlich dann einfach, ich kann hier einfach den Browser einblenden und dann halt eben hier von Stelle zu Stelle springen. Was jetzt halt schwierig war bei dem Interview, das war sehr lange und das meiste war nur dummes Gelaber. Man muss also wirklich dann hier das automatische Transkript erstellen, an die richtigen Stellen gehen, die relevanten Punkte halt dann eben rausschneiden und dann separat bereitlegen. Und dann kann ich halt eben hier in meiner Sendung sagen, okay, ich spiele jetzt den nächsten Clip, zack, und dann hört man den Clip und dann gehe ich auf Stopp und dann kommentiere ich das Ganze. Ja, braucht natürlich wieder mehr Arbeit, mehr dies, mehr das. Und meistens bin ich dann halt schon eigentlich beim nächsten Projekt. Das heißt, es muss halt manchmal einfach schneller gehen. Oder wenn Leute sagen, ja, warum machst du nicht noch eine extra Version für Twitter-Video und so oder deine eigene recenter Videoplattform, das ist dann halt nochmal ein paar Stunden extra Arbeit und das ist momentan einfach überhaupt nicht möglich. Also wenn ich halt hier deutsche Publikum beliefere, internationale, englische Publikum bediene, es ist einfach ein Riesen, hier so ein Riesenhaufen an Arbeit. Die Russen spielen immer gerne Clips von Tucker Carlson und so weiter und so fort. Nyquist spricht da noch andere Amerikaner an, die halt sich genauso äußern. Also ich kenne da auch nicht unbedingt alle, die halt da so Einfluss haben. Dann spreche ich halt über diesen Seipel-Fall in Deutschland, also dieser super berühmte Influencer, der jetzt dann halt erwischt wurde mit einem Sponsoring-Contract. Das heißt, er bekam irgendwie 600.000 Euro für ein Pro-Putin-Buch. Ja, gab dann in dem Sponsoring-Vertrag Hinweis auf einen älteren Sponsoring-Vertrag, also wer weiß, wie viele es da gab, ja, wie viel Geld da geflossen ist. Und ich habe das halt eben dem amerikanischen Publikum halt nochmal richtig erklärt. Das ist ein amerikanisches Problem. Ja, auch wenn es ein Deutscher ist, dieser Seipel, weil er hat da eben, also die ganze Arbeit von Seipel ist im Endeffekt oder wirkt auf mich im Endeffekt wie halt anti-amerikanisch. Ja, wir sollen uns Deutsche hier ranwanzen an die Russen, dann wird alles irgendwie gut. Halt super gefährlich für die Amerikaner, wenn die Ukraine fällt, dann Polen fällt, wenn Deutschland fällt, dann ist Russland zusammen mit China halt ein riesengefährlicher Gegner für die USA. Und die ganzen Leute hier in Deutschland, die da zerschlagen sich dann deren Hoffnungen, es wird halt einfach super übel und super mies in jeder Hinsicht und wenn du dann meckerst, kommt die Geheimpolizei und verhaftet dich und foltert dich. Ja, und dann haben wir eben uns drüber unterhalten hier, Jeff Nyquist und ich, über Carlson, über Alex Jones, also ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden eben auch so Sponsoring-Verträge haben mit den Russen? Ich meine, die haben ja lange Zeit sehr viel Geld verdient. Die sind jetzt nicht unbedingt abhängig gewesen von russischem Geld. Aber vielleicht bekamen die Russen die beiden einfach kostenlos und es ging eher um Ideologie oder die beiden dachten wirklich, sie hätten da große, mächtige Partner in Russland. Ich weise nochmal darauf hin, in dieser einen Seipel-Doku zu Putin, hier im deutschen staatlichen Fernsehen, also da wurde eben dann so erzählt, ja, die Nazis hatten ja Russland überfallen, Leningrad, die Heimatstadt von Putins Eltern da belagert und so, und das war ganz furchtbar. Und dann erklären die dir das in der Doku, zeigen dann so ein bisschen Judo-Bilder von Putin und dann wird so geredet, ja, die NATO rückt ja immer näher an die Russen ran und so. Also das kann sich natürlich dann beim einzelnen Zuschauer ein bisschen so anhören. Ja, in dessen Kopf kann sie so anhören wie, ja, das sei irgendwie eine Parallele zwischen den Nazis damals und der NATO heute. Ja, und das kam im Fernsehen 2012. Und dann, 2022 kommt dann der Überfall auf die Ukraine und dieses alte Narrativ, nicht nur von Seipel, sondern von vielen anderen, das blieb dann in den Köpfen hängen. Dachten sich Leute, oh, Russland würde sich nur verteidigen gegen halt die anrückende NATO. Und das sei irgendwie eine Parallele zu den Nazis damals. Ja. Also man sieht schon, wie das halt eben dann funktioniert. Der echte Antikommunismus ist in einem Koma seit 1991. Die Russen waren die ganze Zeit aktiv mit Informationsoperationen, pflanzen diese Ideen in die Köpfe der Leute und wenn dann irgendwas Dramatisches passiert, wie der Ukraine-Überfall, dann erinnern sich Leute an diesen Schmuh und fallen halt dann voll drauf rein. Dann, Nyquist liefert halt nochmal ein bisschen den Hintergrund hier zu halt Stalin und Hitler. Ja, also wie die da zusammenarbeiteten, Stalin und Hitler, wie sie natürlich dann auch sich gegenseitig hintergehen wollten. Das ist ein riesen Ding gewesen. Er wird halt auch immer hier zurecht gebastelt hier in der russischen Propaganda. Also man versucht die Geschichte halt irgendwie so zurechtzubiegen, dass er jetzt halt irgendwie in den Kram passt. Also dann geht es hier. Also dann geht es hier nochmal hier um Tucker Carlson, Jones in einem Interview. Also Jones erzählt dann, er bekam jetzt zwei neue gerichtliche Vorladungen für den 6. Januar, Kapitolsturm und irgendwas mit der Wahlgeschichte da in Georgia. Also wer weiß, was da noch für Sachen rauskommen über Jones. Das ist halt einfach, du kaufst da die Katze im Sack und das kann sich halt super übel auswirken und das schadet halt natürlich dann Konservativen. Also Glaubwürdigkeit, junge Wähler, Frauenwähler, das ist für Konservative super blöd, ne? Und halt eben auch diese ganze russische Sache. Dann, ja, dann spreche ich noch ein bisschen über die goldene Ära da von Jones, also in der Bush-Admin. Jones hatte auch viele linke Gäste, Cynthia McKinney, Cindy Sheehan und man brachte halt dann viel Zeug über halt Al-Qaida und Bin Laden und die Mujahideen und was halt damals lief noch im Kalten Krieg. Aber das war alles nur Second-Hand-Information. Also da gab es keine richtige eigene Forschung hier von Jones und seinen Leuten. Es gab keine wirklichen neuen Ideen. Man sprach nicht wirklich an, wie die Russen da mit reinspielten, wie die Russen da gewaltig mit reinspielten, sondern es klang wie linkes Zeug. Ja, so ein bisschen wie halt Michael Moore und andere Linke, die halt dann gesagt haben, ja, aber die Amerikaner finanzierten ja mal die Mujahideen in Afghanistan, die Russen da rauszukriegen. Ja, in Wirklichkeit ist das Ganze natürlich wesentlich, wesentlich komplizierter. Und es wirkt halt eben so, als wären die Russen halt dann sofort aufgesprungen auf diese ganze Sache hier nach 9/11. Ja, also das heißt, Jones machte dann Material, Filme wie Loose Change und so, es gab dann halt neue Medien. Und es wurde halt sofort super populär. Ja, eigentlich viel zu schnell. Es war schon irgendwo seltsam. Also mir war das damals auch nicht ganz geheuer, wie schnell dieses Zeug dann viral ging. Ja, wo man sich dann dachte, also da konntest du teilweise als absolut Unbekannter etwas posten, ob jetzt es halt irgendwas Adaptiertes oder irgendwas Übersetztes. Und das war dann sofort hier total viral. Ja. Ohne dass die Leute wussten, wer du warst oder sich darum kümmerten, wer du warst. Ja, und es kann eben sein, dass halt damals schon eben die Russen da indirekt mit beteiligt waren. Das heißt, sie wollten halt, dass bestimmte Sachen halt einfach populär werden. Ja, mit irgendwelchen Klickrobotern, so Programmen und Klickfarmen und so Büros voller Leute klicken dann auf dieses typische Verschwörungszeug, ja, und machen das halt eben dann super populär. Das war so die Phase in der Bush-Ära. Also wahrscheinlich die Russen haben da richtig was gepusht an dem Material. Man wollte aber in der Öffentlichkeit noch nicht viel reden über Russland, sondern das kam erst ab 2008. Also so funktioniert das, so funktionierte das Ganze eben. Nyquist spricht da noch mehr über Barack Obama und auch über Joe Biden, also vor allem die Ostsympathien, die Ostverbindungen, der ganze Communism. Also der Mentor für Barack Obama war ja Frank Marshall Davis, also ein richtiger Kommunist und so. Und dann gibt es noch eben diese Sachen aus Bidens Geschichte. Hier erwähnt hier diese Bukowski Papers, ja, was halt eben die Sowjets halt eben dann dachten über Joe Biden. Ja, also die Democrats waren häufig pro Ostblock. Es ist halt wie die SPD bei uns und da gibt es auch eben saumäßig viel Infiltration. Ich meine, ich habe Sachen gemacht über Joe Biden und halt die Dupont-Familie hinter ihm in Delaware, aber die Duponts, ich glaube, der erste Dupont war wahrscheinlich ein Spion für die Briten, der dann Frankreich ausspionieren sollte und dann wurde es dann zu heiß und dann ging dieser Dupont mit seiner Familie halt nach Amerika, wurde dort sehr einflussreich, aber da gibt es halt eben, ja, eben diese alten britischen Geheimdienstnetzwerke, ja, und Britannien ist halt auch noch Britannien hat eine sehr, sehr heftige, seltsame Verbindung mit den Russen. Also man kann jetzt halt eben nicht einfach nur hergehen und sagen, Barack Obama ist halt oder war links und Joe Biden ist links, also sei das hier diese, stecke da dahinter diese westliche Bankerverschwörung, die internationalen Banker, bla bla bla. Und so, ja, das kannst du nicht einfach so eintüten, sondern du hast halt wirklich dann diese, diese Ost-West-Geschichten und eben auch diesen sehr, sehr starken russischen Einfluss. Ja, es ist nicht so einfach, dass du sagen kannst, man drängt den Einfluss zurück von Obama und von Biden und dadurch hättest du jetzt, also, und das, damit hättest du jetzt, damit würdest du halt dann die linke Bedrohung halt eben dann verringern, wenn halt, das ist nicht so einfach, wenn da halt eben auch dann der Ostblock da damit reinspielt. Dann heißt es hier noch, ja, dann heißt es halt, dann spreche ich halt hier über diese MAGA-Hexenjagden. Das ist wichtig zu verstehen, auch im Zusammenhang mit Jones und dieser Sandy Hook-Sache. Ja, also Jones hat ja über Sandy Hook berichtet, die Schießerei, es sei alles irgendwie fake gewesen, die Eltern seien Schauspieler und die Kinder seien irgendwie gar nicht wirklich gestorben. Ging über Jahre hinweg. Also der hat so viel Käse erzählt, so vielen Themen. Es ist ein Wunder, dass er nicht häufiger verklagt wurde. Dann wurde er verklagt wegen Sandy Hook-Reportagen. Fühlt sich natürlich jetzt als das Opfer. Mr. Jones, ist nur eine Verschwörung gegen ihn, meint er. In Wirklichkeit ist das halt ein ganz normaler Prozess gewesen. Weil er eben so viele Eltern eben hier verleumdet hat, deswegen war dann auch die Schadenssumme für Jones halt eben sehr, sehr groß. Aber er ist nicht bereit, wirklich einen Fehler zuzugeben, außer er muss es jetzt vor Gericht. Ansonsten tut er immer so, als sei er das Opfer. Ja, und die Gerichte seien ja Teil der großen Verschwörung und alles seien verschworen gegen ihn. Und war so ein, haben so ein Bild gepostet gehabt von irgendwie der einen Richterin, so als Hexe und so. Also man will da immer diese Stimmung machen und hofft anscheinend darauf, dass halt dann die Fanbase, die Supporter von Jones, dass die halt dann Stress machen und Druck machen. Und das siehst du halt wieder und wieder und wieder. Vor kurzem gab es so einen Fall, da war irgendwie so ein jüdischer, amerikanischer Student, der mal gesagt hat, ja, er will später vielleicht für die Regierung arbeiten und so. Und irgendjemand behauptet dann im Netz, der Student ist in Wirklichkeit oder ist der gleiche wie irgendwie so eine andere Person und die war in irgendwas Furchtbares verwickelt. Und dann gab es so eine richtige Hexenjagd und dann postete man allen möglichen Stuss über diesen jungen Studenten. Und egal, was der gesagt hat, machte es eigentlich nur noch schlimmer. Ja, also irgendwann sahen Leute nur noch Bestätigung, dass er irgendwie hier halt hier von der teuflischen Verschwörung ist und da entsteht halt ein Haufen Stress. Und das passiert halt eben dann wieder und wieder und wieder in der Szene. Das heißt, die wollen halt endlich mal auch was kaputt hauen, sie wollen sich mächtig fühlen und so und es trifft halt dann immer wieder die falschen Ziele. Es traf ja auch dann die Wahlcomputerhersteller, die Dominion und Smartmatic, die haben sich dann auch vor Gericht gewehrt und Fox News ist jetzt halt eben dann im Eimer. Ja, also irgendwie hunderte Millionen Strafe hier und dann irgendwie hunderte Millionen Settlement da und so, das ist halt eben super übel. Das haben wir hier auch nochmal angesprochen in der Sendung. Also auch Nyquist berichtet immer wieder, dass er halt ein negatives Feedback bekommt von diesen MAGA-Leuten. Also er gilt dann auch schon als Zielscheibe. Er ist ein richtiger Antikommunist. Aber dann denken Leute, er ist Teil von der großen Verschwörung. Ja, weil er halt eben nicht dieses trendige Zeug da eben nachplappert. Also, und da spricht dann Nyquist auch über Gustave Le Bon, also die Psychologie der Masse. Das ist so ein altes Buch, das ist wie 100 Jahre alt. Und da geht es halt um im Prinzip Gruppennarzissmus. Auch wenn das damals noch gar nicht so als Begriff oder überhaupt nicht als Begriff existierte und man die Psychologie auch noch nicht so in der Öffentlichkeit eben verstanden hatte, generell bei den Experten. Aber Gustave Le Bon beschrieb eigentlich sehr akkurat eben hier Gruppennarzissmus. Teilweise ist es sogar so, beschreibt er das, je bescheuerter eine Idee ist, also je irrationaler eine Idee, umso attraktiver kann sie wirken, wenn mehr Leute halt mitmachen. Und das war eben das Problem mit Jones und Fox. Wenn mehr eben Influencer halt irgend so einen Stuss verbreiten, dann wird diese Idee halt immer populärer, weil Leute denken, das kann ja nicht falsch sein, wenn es scheinbar den Gegner trifft und wenn halt so viele Leute sich dazu äußern. Und dann spreche ich halt noch eben über diese Influencer-Mühle. Also wenn halt eben dann Jones irgendwann bemerkt hat mit seinen irgendwie 80 Angestellten, ups, es gibt immer mehr Konkurrenz hier in den Medien. Also irgendwelche Nobodies machen dann Videos billig am Computer, posten das über Sandy Hook oder irgendwas anderes und kriegen dann Millionen an Klicks. Ja, die müssen keine Studios bezahlen, die müssen keine Crew bezahlen, gar nichts. Die posten einfach irgendwas und das nimmt halt Jones dann die Marktanteile weg. Und dann musste er halt irgendwie wieder irgendwie versuchen, halt da mitzuziehen, ja, mit Radikalismus und halt dummen Narrativen und halt noch teureren Studiosachen und so. Also das ist halt dann so diese Situation, in der sich die amerikanische Szene gerade befindet. Und das wird sowieso in Europa abgekupfert. Also, ja, das wird hier alles einfach so abgekupfert, die Methoden und so. Also, und dann spricht Nyquist hier nochmal über diese komische LaRouche-Organisation und dieser Typ, dieser Webster Torplay, der dann halt auch noch immer häufiger Gast war bei Jones. Und war eben auch dann die Frage, ja, wie nahe steht LaRouche irgendwie den Russen und was hat Jones damit zu tun? Also, welche Kontakte kamen da zustande und so? Und das ist halt super, super heikel. Als nächstes sprechen wir dann über Elon Musk. Ja, das heißt, er ist jetzt der neue Darling für die Konservativen, teilweise auch für die MAGAs und so. Obwohl Musk ja sehr stark abhängig geworden ist von den Chinesen, also für Tesla und die Batterien und so. Und der wird ja da drüben behandelt wie so eine Art König. Das ist halt eben auch super heikel, aber das verzeihen ihm die Fans. Ja, die sind da recht schnell damit, ihm zu verzeihen. Auch hier andere Dinge. Ja, das halt Elon Musk halt immer sagt, ja, Klimawandel, Klimawandel und deswegen verkauft er halt an diese Elektroautos. Also da geht es jetzt um mehr als nur die Autos. Es geht um die Klimaagenda. Ja, das verzeiht man Musk und er will ja auch immer so mehr sein als jetzt nur so ein Kapitalist. Ja, er möchte halt Klima retten, er möchte halt das Universum besiedeln mit seinen Space Rockets und Raumstationen oder halt einfach seine Besiedlung vom Mars und so. Da spreche ich ja dann jetzt hier in der Sendung auch noch über Elon Musk, auch diese Sache mit seinem Großvater in dieser Technokratenorganisation. Also die hatten ja mal irgendwie 500.000 Mitglieder oder mehr, war in Kanada sehr populär, in den USA sehr populär und da waren eben auch also so Leute mit drin, Thorstein, Veblen und so und andere, auch dieser komische Scott, die waren alle in dieser Technokratenorganisation mit Elon Musks Großvater. Ja, also richtige Kommunisten mit drin, richtige solche Leute mit drin. Und die hatten eben dann so die Vorstellung, man verkleidet jetzt einfach Sozialismus als technokratisch, als Technokratie. Also die Engineers, die Wissenschaftler sollen alles entscheiden und sollen eben zuteilen, wer bekommt was. Ja, ohne Politik, ohne Kapitalismus und so, sondern einfach nur durch die Wissenschaftler organisiert. Die versorgen dann die Leute. Ja, so stellen die sich dann die Zukunft vor, die Technokratie. Ja, also das heißt, die einen Extremisten, die wollen ja alles staatlich haben, dann die anderen Extremisten sagen gar nichts staatlich. Und dann gibt es halt eben auch diese Technokraten, die gesagt haben, nein, nichts staatlich und nichts privatwirtschaftlich, sondern das sei dann Wissenschaft, das sei halt dann anders. Ja, und es ist jetzt nicht klar, wie stark Elon Musk da beeinflusst ist von diesen Technokraten-Ideen, aber wir wollten es zumindest mal erwähnt haben, dass das halt eben dann auch hier so eine Strömung ist, auf die man aufpassen sollte. In Kanada wurde das Ganze ja dann irgendwann verboten, die Organisation. Der Großvater von Elon Musk wurde dementsprechend verhaftet. Ja, und dann erwähne ich halt im Zusammenhang nochmal die Schriften von diesem Helferding und Lenin, ja, dass die halt eben dann gesagt haben, wir übernehmen den zentralisierten Kapitalismus im Westen. Also das nützt uns dann, wenn wir das halt eben dann in unsere Hände bringen. Es ist ja alles schon etabliert und einheitlich, ja, und dann brauchen wir das halt hinterher nicht mehr großartig zentralisieren, sondern wir profitieren dann halt eben von diesen Monopolkartellen und so. Also wir übernehmen diese Monopole und Kartelle. Hier Thorstein, Veblen und so, er wollte dann die Preise festsetzen, je nachdem wie viel Energie in ein Produkt reinfließt und so. Und hört sich ein bisschen an wie CO2-Emissionshandel. Dann sprechen wir eben über etwas, das wird auch das Thema, denke ich, der nächsten Sendung sein oder einer der nächsten Sendungen sein. Also Schwerpunktthema, das Schulsystem in den USA und dann auch in Europa. Also da kamen wir auf das Thema eben mit diesem Thorstein Veblen, der auch populär war bei Bill Clinton und so. Der hing dann eben ab mit solchen Forschern wie Dewey. Ja, und das war halt eben dann diese Gruppe, also ganz hohe amerikanische Forscher, die hatten eine Connection zu deutschen Forschungen, hier zum Beispiel mit Leipzig. Ja, das heißt, da wurde halt sehr viel gemacht vor 100 Jahren im Bereich Psychologie, auch Entwicklungspsychologie. Also wie entwickelt sich ein Kind und ein Mensch und so? Was befördert die Entwicklung? Was schadet der Entwicklung? Ja, und dann kamen diese neugierigen Amerikaner und haben sich das halt dann hier so abgeguckt, was die Deutschen da machten. Man brachte diese Forschung hier in die USA und du konntest mit diesen Informationen halt konntest theoretisch Gutes machen damit, du konntest damit aber auch Schaden anrichten, ja, wenn du weißt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und man hat eben einen Haufen Schaden angerichtet. Gerade dieser Dewey und diese Gruppe, ja, also mit denen hingen diese Technokraten zusammen, das war halt auch sehr, sehr links. Und man hat dann eben das Schulsystem ruiniert und dann brachte man das Ganze auch wieder ein bisschen zurück nach Deutschland und das wurde dann unser neues grottiges Schulsystem. Dann spricht hier Nyquist über, glaube ich, Robin Eubanks und das Buch Educated to Destroy oder irgendwie Destroying Our Education. Eubanks hatte Kinder. Ja, sie war eine Anwältin in Atlanta, Georgia. Ja, und dann kommen so die Kinder von der Schule heim mit so total bescheuerten Lehrmaterial. Und sie sagte, was ist denn das für eine Grütze? Ja, also vom Lesen lernen bis zu anderen Sachen. Meinte, was ist das für eine Grütze? Ja, und sie fand eben dann heraus, dass diese amerikanischen Designer des Schulsystems, dass diese Amerikaner sogar sich Sachen abgeguckt hatten aus der Sowjetunion. Also das war eben dann nochmal eine ganze Ecke krasser als jetzt diese Übernahme von deutscher Forschung. Und diese Eubanks hat sich dann, also Robin Eubanks hat sich dann mal tiefer eingearbeitet in das Thema und fand dann eben Texte. Also das wurde aus dem Russischen dann hier übertragen ins Englische für das Schulsystem. Diese ganzen Education Departments und so. Und das ging zurück bis ins Jahr 1940. Also das heißt, du kannst jetzt nicht einfach so diese Probleme im Schulsystem, also was bis heute halt eben anhält, du kannst es auch an den Universitäten, du kannst es nicht einfach nur eintüten als, ja, das ist diese New World Order Nummer mit den Globalists und den internationalen Bankern, bla bla bla, so als wäre das halt einfach erklärbar mit dem gewöhnlichen, mit dieser gewöhnlichen Verschwörungsideologie, ja, sondern das ist halt wesentlich komplexer. Und du hast dann wirklich diesen russischen Einfluss und du hast diese Ostblock-Einflüsse halt bis zum heutigen Tage. Deutschland, eines der teuersten Schulsysteme der Welt, aber wir performen wirklich, wirklich mies. Gab es auch dieses Buch Leipzig Connection, wobei man heute inzwischen halt diese Informationen noch anderswo findet und sogar noch tiefer und besser. Thorstein Veblen veröffentlichte den Text The Engineers and the Price System und er forderte eine Art Rat, einen Sowjet. Ja, also ein Rat aus Wissenschaftlern und die würden dann alles Mögliche entscheiden. Preise von Gütern und. Nyquist zitiert dann noch weitere Leute. Ein Historiker namens Smith meint er hier. Gab es ein Buch irgendwie, The Death of the Spirit, Closing the American Mind. Dann spricht er hier über David Easton von der American Political Science Association. Also der sei ein richtiger Marxist gewesen, also ein heimlicher Marxist und so. Also das und Nyquist ist ja schon relativ alt, das heißt, er hat das alles miterlebt. Er hat diese ganzen Leute da eben auch teilweise oftmals persönlich getroffen und so und weiß dann, was da für Schlachten hinter den Kulissen stattfinden. Ich bekam auch ein Dokument zugeschickt von Nyquist. Also das ist noch nicht für die Veröffentlichung bestimmt. Da geht es eben um, ja, da geht es eben darum, wie halt Karrieren zerstört werden in Amerika aus undurchsichtigen Gründen. Ja, also da, wer da irgendwie abzielt auf bestimmte Leute und aus welchen wahrscheinlichen Gründen und so. Also da laufen tatsächlich Sachen. Und das ist halt einfach so eine Schlacht, die da in den Schatten im Schatten stattfindet. Und da geht es halt oftmals darum, ja, sind Leute pro-russisch oder nicht? Ja, hast du es jetzt zu tun mit richtigen Antikommunisten oder mit Fake-Antikommunisten? Also auch sehr, sehr interessant hier. Dann meint er hier H.R. Mencken, der hatte schon vor 100 Jahren diesen Thorstein Veblen halt eben da widerlegt, hier in so einem großen Essay. Die Kanadier hatten irgendwann die Schnauze voll von diesen Technokraten, haben diese Organisation verboten. Es gab Verhaftungen, auch der Großvater von Elon Musk wurde verhaftet. Und dann der Großvater von Musk, Haldeman, der ging dann irgendwie nach Südafrika und wurde halt so ein Ultrarechts- und Verschwörungsheimer und so und veröffentlichte da selber solche Texte. Also das ist halt ziemliches Chaos gewesen und man will das halt jetzt, also von unserer Seite aus natürlich dann fair beurteilen, also jetzt nicht irgendwie so sippenhaft, aber die Problematik ist ja einfach da. Das heißt, du hast jemanden wie Elon und der redet jetzt halt teilweise wie so ein 20-Jähriger über politische Themen, weil Elon war immer beschäftigt mit diesen technischen Themen und jetzt zitiert er dann irgendwie dann MK Ultra, er redet über das Buch The Road to Serfdom von den Libertären. Ja, und solche Sachen, also als wäre das jetzt irgendwie so ein 20-Jähriger, der halt jetzt erstmal so richtig diese Sachen entdeckt und das noch nicht so richtig einschätzen kann. Also das heißt, nur weil jemand einen hohen IQ hat oder halt eben ein Profi ist in dem Bereich, heißt es noch lange nicht, dass derjenige sich dann plötzlich auskennt in diesen anderen Bereichen. Wir sprachen dann eben noch über die Albert Einsteins und andere schlaue Leute, die dann halt leider Kommunisten waren und das war eben dann auch möglich, halt hier diese Leute einzufangen. Ja, dann sprechen wir noch über die modernen Autos. Also das ist auch ein Sicherheitsrisiko, jetzt nicht nur wegen den Chinesen oder den chinesischen Batterien im Lithium und so. Also nicht nur in den Teslas, sondern generell in allen möglichen Automarken. Also das ist jetzt nicht nur die Abhängigkeit von China, sondern auch die Software ist ein Problem, da haben wir drüber gesprochen, dass halt einfach jedes Auto muss jetzt halt irgendwie so ein fettes Tablet haben mit einer riesen komplizierten Software und Fernsteuerungen und alle möglichen Computerchips, die darin verbaut sind und halt Fernupdates über halt Mobile Internet und so. Das ist ein riesen Sicherheitsproblem. Also wenn mal irgendeine Krise ist, dann funktionieren halt hier alle möglichen Autos vielleicht nicht mehr oder das Stromnetz kann das alles nicht mehr handeln. Und dann können Leute ihre Autos nicht mehr laden oder die Autos können halt super langsam geladen werden und die Leute kommen halt dann nicht mehr von A nach B, es sei denn, du hast halt ein klassisches Fahrzeug, einen klassischen Verbrenner. Also wer weiß, was da alles für Sabotage hier Aktionen was da alles für Sabotageaktionen geplant sind oder wofür die Chinesen ihr Geld ausgeben. Also wenn die Chinesen halt dann wirklich so hier die ganzen Gewinne machen und so und dann finanzieren die Chinesen damit ihre Navy, ihre Marine, das kann halt eben dann super krass gefährlich werden. Ja. Und wenn dann halt die Ukraine fällt, wenn dann Polen fällt, wenn vielleicht dann Deutschland fällt, und die Russen greifen dann halt eben gleichzeitig an mit den Chinesen, das ist alles koordiniert, ja, und in Amerika hast du dann halt natürlich eine riesen Panik. Selbst dann werden diese Verschwörungsinfluencer und anderen Influencer halt eben dann kommen und irgendein schwachsinniges Narrativ bringen. Also sie werden dann sagen, ja, Russland sind trotzdem jetzt die Guten und die Chinesen seien jetzt auch irgendwie die Guten, die seien ja doch irgendwie nationalistisch und Xi Jinping war eigentlich nie ein Kommunist oder arbeitete heimlich gegen die Kommunisten. Da werden diese idiotischen Narrative präsentiert werden und viele können das dann einfach nicht richtig einschätzen. Und Ich meinte eben dann auch hier in der Sendung und auch anderweitig hier auf meinem englischen YouTube-Kanal, ich habe dann eben dann gesagt, naja, du könntest jemanden hernehmen, der einfach das gleiche Zeug halt eben erzählt wie Jones, der genauso schlecht ist mit Worten wie Jones. Und jemand müsste dann halt mit vor der Kamera halt eben dann rumspacken und rumschreien, so ein bisschen wie diese alten Wrestling-Promos aus den 80ern und 90ern, also irgendwie Hulk Hogan und der Ultimate Warrior. Das ist ja im Prinzip das, was sich Jones ja abgeguckt hat. Also dieses Geschrei, und wir werden euch bezwingen und bla bla bla, man haut auf den Tisch und dann auch dieses Geschrei und Gegrunze und so. Das ist im Prinzip Hulk Hogan und der Ultimate Warrior. Ja, also das können alle möglichen verschiedenen anderen Leute machen, egal wie es jetzt mit Jones weitergeht. Das heißt, wie gesagt, das bringt die Leute erstmal so nicht weiter. Und dann meinte irgendjemand so in den Kommentaren so, ja, aber er findet trotzdem irgendwie Joneses Kamera-Performance irgendwie lebhafter als meine. Und da habe ich dann gesagt, naja, Englisch ist noch nicht mal meine erste Sprache. Ja, das hat auch ein bisschen mit Respekt zu tun, wie du zu deinem Publikum redest. Ja, weil das die Zeit von dem Publikum ist halt eben dann auch wertvoll. Jones war halt eben so eine Zeitverschwendungsmaschine. Also eine Ressourcen- und Zeitverschwendungsmaschine. Also da hast du wirklich nichts rausbekommen hier in den letzten 20, 30 Jahren. Die letzte richtige Aktion von Jones oder halt richtiger Journalismus war halt Bohemian Grove. Ja, und die richtigen Durchbrüche, das erzielten halt dann meistens eben richtige Journalisten, Julie K. Brown mit Epstein und so. Also eine Zeitungsreporterin, eine richtige Reporterin brachte Epstein zu Fall. Nicht Jones, nicht seine Leute, nicht die anderen Schwaller und so, sondern die greifen immer halt irgendwas auf, was andere machen und benutzen das dann halt für ihre Zwecke. Und jetzt hast du halt eben eine Situation, jetzt kommt halt eben dann der richtige Antikommunismus zurück, also durch Leute wie halt Jeff Nyquist, Leute wie mich, Leute in Nordeuropa, Leute in Brasilien, ja, also da passieren gerade richtig viele Sachen hinter den Kulissen. Einige Projekte, die da in Angriff genommen werden und dann, verschiedenste Projekte werden dann finanziert, um wirklich den richtigen Antikommunismus halt populär zu machen. Also vehement gegen die Russen, vehement gegen die Chinesen auf einem richtig hohen Niveau. Also das heißt, sie sehen das halt im Laufe der nächsten Monate dann und finden halt jetzt schon uns unter kandorintel.com, englischer YouTube-Kanal, also schön fleißig natürlich dann abonnieren und liken und so und die Beiträge teilen. Auch Videos auf Englisch hier separat, hier auf Twitter, die wir posten, das geht auch ziemlich gut. Also wir verdoppeln uns hier ungefähr alle 2 Wochen hier auf den englischen Plattformen. Und das ist erst der Anfang. Also, das heißt, das Publikum da draußen, also vor allem das deutsche Publikum, hat das ja alles hier möglich gemacht, was wir die letzten Jahre eben gemacht hatten. Und vieles können wir jetzt halt eben dann anwenden hier auch im englischen Raum. Wir kriegen so viel positives Feedback, also Leute sagen, wow, das ist irgendwie gerade der coolste Channel hier für die auf YouTube und freuen sich halt schon immer die ganze Woche auf die nächste Show mit Nyquist und so. Sehr, sehr gutes Feedback, auch aus verschiedenen Ländern. Unterstützen Sie das, was wir hier treiben. Besuchen Sie uns unter shop.recenter.com, holen Sie sich ein Recenter TV-Abo, meine Bücher oder Socken oder Ausrüstung oder Kleidung, Langzeitlebensmittel, also die Zukunft ist schon sehr, 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 sehr gefährlich und wir liefern auch akkurate Einschätzungen, aber nicht nur die Einschätzungen, sondern wir haben in den letzten 10, 20 Jahren, wir haben ja Leute ausgestattet mit Ausrüstung und Sachen, wir haben Firmen ausgestattet, auch Infrastrukturfirmen ausgestattet mit Langzeitlebensmitteln und so. Ja, das heißt, wenn mal irgendwas Dramatischeres passiert, dann haben Leute tatsächlich dann auch das, was sie brauchen. Also wir haben jetzt nicht nur Informationen an die Leute gebracht, wertvolle, sondern eben auch physische Güter. Ja. Und trotzdem, man sieht halt eben diese Mager-Types, die halt dann einfach immer maulen. Das heißt, sie wollen alles irgendwie zurecht maulen oder wegmaulen. Also, dass wir dann irgendwie Sachen verkaufen oder dass wir nicht auf einem extremistischen Trip sind. Das wird uns dann halt eben um die Ohren gehauen oder dass es halt einfach auch immer wieder mal Wiederholungen gibt in der Sendung oder wir so Dinge ansprechen. Also das ist halt so das Werkzeug schlechthin, Gemaule. Ja, und sie denken dann manchmal, sie kriegen, was sie wollten. Also das Gemaule sei erfolgreich gewesen, aber die Initiative, der eigentliche, die eigentlichen Profiteure von irgendeiner Agenda, das sind da dann irgendwie die Russen oder das ist vielleicht manchmal Donald Trump oder irgendwelche anderen komischen Leute. Und die Mitläufer, die haben halt so ein bisschen was da beigetragen. Aber die Initiative liegt eigentlich immer irgendwo anders. Und die normalen Aktivisten profitieren dann auch nie wirklich von dem, was da eigentlich stattfindet. Also, schauen Sie rein, shop.recenter.com. Wenn Sie Beratung brauchen, wir helfen Ihnen gerne weiter. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.